Herzlich willkommen zu Talk for Builders, dem Podcast zur Zukunft des Bauens von RM Rudolf Müller Medien. Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Podcasts Talk for Builders. Mein Name ist Markus Langenbach von RM Rudolf Müller Medien aus Köln. Ich bin hier gemeinsam mit einem Kollegen verantwortlich für das Programm in den Bereichen Bauausführung und Handel. Thema dieser Staffel ist ja die Zukunft des Bauens. Und ein Stichwort, was in diesem Zusammenhang häufig fällt, ist das einfache Bauen. Was es damit auf sich hat, erfahren wir gleich im Detail von unserem Gast. Aber einleitend möchte ich aus einer Schrift zitieren, die sein Team und er unter anderem verfasst haben. Darin heißt es, und ich meine, das ist eine sehr gute Einführung ins Thema: Bauen wird immer komplexer. Dies überfordert Planer und Baufirmen, aber vor allem auch die späteren Nutzer. Inzwischen wurde schon mehrfach beobachtet, dass Häuser in der Praxis nicht so funktioniert haben, wie in der Theorie vorgesehen. Dafür gibt es mehrere Gründe. Erstens passieren bei komplexen Projekten viele Fehler. Zweitens verhalten sich die Nutzer nicht so, wie sie es theoretisch sollten. Und drittens ändern sich meist die Rahmenbedingungen nach einer gewissen Zeit in einer Art und Weise, die man nicht vorhersehen konnte. Da liegt es nahe zu überlegen, ob es nicht auch einfacher und robuster geht. Wie es einfacher und robuster geht, weiß nun hoffentlich unser Gast, Architekt Tilman Jamer von der TU München, unter anderem Mitglied im dortigen Team des Projekts Einfach Bauen, einer Kooperation vier verschiedener Lehrstühle. Herr Jamer, wenn Sie sich bitte kurz selbst mal vorstellen, vielleicht mit dem Schwerpunkt, wie Sie beim Team Einfaches Bauen gelandet sind.
Ich habe mal in Erfurt an der FH Architektur studiert. Das war, da habe ich den Abschluss schon 1998 gemacht, bin also schon ein bisschen länger in der Architektur unterwegs und habe dann irgendwann bei GMP in Hamburg gearbeitet und war dann, obwohl ich vorher auch erfolgreich Wettbewerbe gewonnen hatte, in dem Büro immer nur eingeteilt den Fassadenschnitt am Ende zu zeichnen, also die konstruktiven Details auszuarbeiten, und wurde nie an die eigentlichen Entwurfsaufgaben rangelassen und habe dann nochmal so als Wellnessmaßnahme studiert an der TU München, einen Master gemacht, also nochmal 4 Semester auf mein FH-Diplom obendrauf, nochmal ein Master of Arts an der TUM abgeschlossen. Und über diesen Weg bin ich dann mit dem Lehrstuhl und der TUM überhaupt in Kontakt getreten und war dann zufällig ein, zwei Jahre später in der Stadt auf einem Geburtstag von einem Freund von mir. Und da kam dann raus, dass es eben dieses Forschungsprojekt Einfach Bauen startet. Und da bin ich gleich am nächsten Tag, am Montag, an den Lehrstuhl und habe mich da vorgestellt und gesagt, ich würde das gern machen. Und erfreulicherweise war ich da scheinbar auch der Erste.
Und in dem Zusammenhang finde ich auch immer wieder interessant, und lassen Sie uns gerne den Schlenker nochmal zu Ihrer Person ruhig nehmen, denn auch das ist ja etwas, übrigens, was wir hier mit dem Podcast bezwecken wollen, dass wir auch die Menschen hinter den Bauwerken und hinter den Projekten ein bisschen besser kennenlernen. Also ich finde immer interessant, wenn man so einen Lebenslauf hört, wie Menschen den Weg finden, am Ende dann doch immer da, häufig dahin, wo es ihnen am besten gefällt. Und Sie sagen, Sie waren auf einer Party, Sie haben jemanden kennengelernt und sind dann direkt montags irgendwo hingestiefelt. Das ist ja eine für Sie glückliche Verknüpfung oder von Verkettung von Umständen. Und so läuft es, glaube ich, sehr häufig im Leben. Und auch, das wäre es meine Frage, Sie sind direkt losgestiefelt am Montag, jetzt mal bildlich gesprochen. Also das hat was in Ihnen ausgelöst, dieser Begriff Einfach Bauen. Was hat Sie da getriggert, dass Sie sofort gesagt haben, das ist mein Ding?
Ja, das ist tatsächlich interessant. Ja, irgendwie hat mich das gleich getriggert. Und ich habe auch festgestellt, dass auch wenn ich anderen Leuten davon erzähle, häufig schon so die ersten zwei Sätze reichen, um so eine positive Reaktion auf der anderen Seite zu erzeugen. Weil das ist ja auch so aus meiner Sicht ja der Hauptzweck von Forschung, ist eben, dass man Erkenntnisse gewinnt und aber eben gleichzeitig die dann auch verteilt, weil nur angewendetes Wissen ist ja dann am Ende auch tatsächlich wertvolles Wissen.
Lassen Sie uns gleich darauf kommen. Ich möchte mir aber auch an dieser Stelle die Gelegenheit nicht nehmen lassen, darauf hinzuweisen. Das hat die geneigte Hörerin, der geneigte Hörer, aber sicher auch schon selber gemerkt, wie einfach und prägnant dieser Begriff einfach Und einfaches Bauen ja ist, auch gerade in der deutschen Sprache. Also Sie wissen, ne, je nachdem, wie man es betont, ja, lasst uns doch einfach bauen oder lasst uns einfach bauen. Und da liegt ja, glaube ich, schon, da liegt ja auch ein gewisser Reiz und meiner Meinung nach auch der Grund, warum diese Formulierung so gut funktioniert, warum Menschen auch, ich weiß nicht, wenn Sie in Ihrem Umfeld das alles erzählen, bestimmt auch Menschen, die weniger mit Bauen zu tun haben. Aber ich glaube, die Menschen springen schnell drauf an und kapieren, worum es geht, alleine mit dieser Formulierung, nicht wahr?
Klar, es hat auch was mit einem allgemeinen Gefühl der Überforderung vielleicht zu tun, dass viele verspüren und dadurch dann eben auch für solche Ideen auch offen sind, aufgeschlossen sind.
Dann frage ich doch jetzt mal ganz direkt, wie geht's denn einfacher und robuster?
Es geht einfacher und robuster, indem wir wieder die Mittel der Architektur einsetzen. Also indem wir versuchen, die Gebäude schon so zu bauen, dass sie eigentlich mit wenig Technik und auch sehr nutzungsoffen gestaltet funktionieren.
Sind Sie der Meinung, da Sie das ja jetzt betonen und da es auch ein Projekt dazu gibt, dass das in den letzten Jahren, Jahrzehnten dieser Fokus ein bisschen verloren wurde?
Also es ist schon so, dass in den Bauprojekten, seit ich sie kenne, also ich habe noch in einer Zeit angefangen, da hat man tatsächlich die Pläne noch von Hand gezeichnet mit Tusche. In dieser Zeit tatsächlich sehr viele Fachdisziplinen auch zum Bauen dazugekommen sind. Also man hatte dann Bauphysiker zum Beispiel, die es vorher nicht gab. Und es gab beim Thema Brandschutz dann Spezialisten. Und auch in der Gebäudetechnik war es dann so, dass es doch Lüftung, Elektro, Heizung, Sanitär, dass die sich alle auseinander dividiert haben und man dann eigentlich für so ein Projekt mit mehreren Personen gleichzeitig sich abgestimmt hat und also die Teams letztendlich auch bei relativ kleinen Projekten immer größer wurden und dadurch eben so eine Spezialisierung in den einzelnen Bereichen stattgefunden hat und dass dadurch wir zumindest als Architekten und aus der Perspektive betrachte ich das jetzt mal als Architekt schon teilweise auch die Kontrolle über bestimmte Themen verloren haben.
Okay, das heißt, Sie sagen, Sie haben in den letzten 20, 30 Jahren eine Zunahme der Komplexität erfahren. Es sind Spezialdisziplinen entstanden oder hinzugekommen. Und jetzt sagt Ihr Forschungsprojekt, das geht auch anders, das geht einfacher. Sie sagen, Sie wollen sich auf die Mittel der Architektur wieder besinnen. Können Sie jetzt so vielleicht so 3, 4 Prinzipien mal erläutern, nach denen Sie also, die Sie erarbeitet haben, nach denen man vorgehen sollte, planen sollte, um die Vorgaben des einfachen Bauens zu erreichen oder umsetzen zu können?
Genau, also in unserem Leitfaden haben wir da so 6 Kapitel gebildet, die immer vom Groben ins Feine gehen. Das erste Kapitel, das nennt sich Kompaktheit. Da wird gesagt, das Gebäude sollte ein möglichst gutes A-zu-V-Verhältnis haben. Also ich sag mal, ein Würfel ist schon von sich aus, gibt weniger Wärme ab als irgendwie ein sehr langgezogenes und mit meandernden Außenfassaden ausgebildetes Gebäude, also so eine Kompaktheit und auch vielleicht eine Mehrgeschossigkeit, hat energetischen Vorteil und erstmal ein Bewusstsein dafür wird in diesem Kapitel geschaffen. Also kompakte Bauweise, verdichtete Bauweise ist erstmal auf verschiedenen Ebenen sinnvoll, aber vor allem auch auf dieser Dämm- und Energieverlustebene im Winter. Und dann gibt es das nächste Kapitel, das beschäftigt sich mit der Frage, wie groß und wo sollte man Fenster einordnen? Und da machen wir auch Vorschläge, indem wir sagen, die Fenster sollten genauso groß sein, dass sie den Raum sehr gut belichten, aber auch nicht unbedingt größer. Und wenn man sie größer machen will, dann muss das wirklich so die Kirsche auf dem Kuchen sein an einem bestimmten Ort, also dass man auch bewusst mit diesem Thema Glasfläche umgeht und nicht erstmal reflexhaft irgendwie ganz Glasfassaden um die Gebäude wickelt, weil das tatsächlich entweder im Sommer viel zu heiß wird oder im Winter viel zu viel Energie verliert. Da gibt es eigentlich keinen guten Mittelweg, außer eben zu sagen, wir machen angemessen große Fenster. Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit der thermischen Trägheit. Wenn wir ein Gebäude haben mit viel thermischer Masse, dann erzeugen wir automatisch ein sehr robustes Raumklima, wo ich im Winter sehr gut meine Stoßlüftung machen kann, ohne dass das Gebäude auskühlt, wo ich im Sommer kein Problem habe, auch wenn mal 2, 3 Stunden die Sonne richtig in den Raum brezelt, es bleibt trotzdem angemessen kühl. Und mit diesen drei Strategien, also kompakte Bauweise, angemessene Fenstergröße und viel thermische Trägheit im Gebäude, schaffe ich tatsächlich eine raumklimatisch betrachtet ein Klima oder eine Situation, in der ich eben zum Beispiel auf Kühlung verzichten kann, zumindest im Wohnungsbau. Und dann das Kapitel, wo wir sagen, der Nutzer sollte eigentlich die Technik möglichst selbst regeln und man sollte tatsächlich nur das einbauen, was nachgewiesenerweise notwendig ist, also dass ich mir ein Essen kochen möchte in einem Wohnungsbau oder dass ich mich irgendwie duschen und reinigen möchte, das ist völlig klar. Aber wenn ich eben zum Beispiel eine Klimaanlage vermeiden kann dann oder eine Lüftungsanlage und das eben über meine, die Bewohner sich das selbst einstellen können, dann ist das eine gute Lösung. Die letzten beiden sind, das eine ist das Thema, dass wir sagen, wir müssen eigentlich die Systeme voneinander trennen, vor allem Technik und Gebäude voneinander trennen, weil die Technik doch wesentlich häufiger ausgetauscht wird als die Bauteile des Gebäudes an sich. Also dass man wirklich versucht, die Gewerke auch voneinander zu trennen, also diese Unart im heutigen Bauen, dass man viel versucht, Technik zu verstecken oder so, dass wir sagen, die wenige Technik, die sollte man vielleicht eher auf Putz verlegen und überlegen, wie man dann die Technik so anordnet, dass die Leitung nicht so lang wird und so, also solche Strategien. Und im letzten Kapitel wird nochmal darauf eingegangen, wie man jetzt im 1:1 Detail eben konstruiert, und da sagen wir, möglichst wenige Schichten, am besten nachwachsende oder zumindest mineralische Baustoffe und auch im Detail das so zu konstruieren, dass man wirklich auch glauben kann, dass diese Details eben über viele Jahre, viele Jahrzehnte sehr gut funktionieren. Also wenn ich ein Fensterbrett habe, dann sollte ich da möglichst ein Blech drüber machen mit einem Überstand, wo was abtropfen kann, und sollte nicht versuchen, das jetzt irgendwie den Putz da jetzt rüberlaufen zu lassen und zu hoffen, dass ich meine Fotos von dem Gebäude machen konnte, bevor dann die ersten Schlieren an der Stelle runterlaufen, weil der Staub, der sich da oben abgelagert hat, dann eben vom nächsten Regen an der Fassade runtergewaschen wird. Also solche Themen, dass man sich wirklich diese Art und Weise, also ist ein Satteldach nicht vielleicht oder ein geneigtes Dach zumindest besser als ein Flachdach? Sollte das Wasser vielleicht, wenn es schon mal außen an dem Dach runtergelaufen ist, vielleicht außen nach unten geführt werden und nicht im Gebäude? Also einfach solche banalen Dinge, die wir aber eben in dieses Einfachbauen-Thema einsortieren, weil wir der Meinung sind, dass das alles Strategien sind, die tatsächlich zu einer simplen Architektur führen und eben auch im Betrieb, in der Nutzung das Gebäude einfach halten.
Stichwort Wettbewerb. Wenn ich mir das anschaue, auch was Sie im Leitfaden schreiben und was Sie auch zu Anfang sagten, weniger Technik. Was sagt denn das Umfeld, dass die umgebenden Marktbegleiter, zum Beispiel die speziellen Planungsbüros, die es vielleicht nicht mehr braucht, oder die Hersteller von Lüftungstechnik und Klimaanlagen, die es in ihrem Konzept nicht oder weniger braucht?
Hier und da kriegen wir natürlich, wenn wir so Vorträge zum Beispiel halten, ist es schon mal so, dass es da irgendwie Rückfragen gibt oder man danach mit Leuten aus diesem Bereich ins Gespräch kommt. Da gibt es schon Feedback. Ich bin aber auch schon, also ich habe auch schon, werde auch von Lüftungsfirmen regelmäßig angefragt, dass ich da unsere Ergebnisse vorstellen, weil wir da grundsätzlich gar nicht irgendwie so weit auseinander liegen. Die Haustechnikplanerinnen und Planer haben ja auch eigentlich das Ziel, mit einer einfachen, gut funktionierenden, robusten Technik ein Gebäude eben einfach angenehm und bewohnbar zu gestalten. Insofern gibt es da gar keinen Zielkonflikt eigentlich. Und wenn ich da eine sehr komplexe Haustechnik in dem Gebäude installiere, klar, verkaufe ich vielleicht erstmal mehr Lüftungsgerätetechnik, und die Planer haben vielleicht auch ein höheres Honorar, weil sich das ja als ein Abschlag von dieser eingebauten Summe der Technik auch errechnet. Aber sie müssen ja auch wesentlich mehr planen und organisieren, und teilweise sind die Systeme wirklich so kompliziert, dass man da hinterher auch relativ viel Probleme hat, weil dann eben der Kunde anruft und sagt, so die Gebäudetechnik funktioniert nicht, was soll ich jetzt machen? Und die eigentlich grundsätzlich gar kein Problem haben zu sagen, ich mache eine einfache Planung, da brauche ich auch nicht so viel Zeit, ich habe vielleicht dann weniger Honorar, aber die Technik funktioniert gut, und wenn ich damit fertig bin, dann steht ja sowieso der nächste Auftrag vor der Tür.
Okay, gut. Das heißt, Ihre, so verstehe ich Sie jetzt, Ihre Erfahrungen sind da im Prinzip positiv. Sie bekommen Feedback, aber ich glaube, die jeweiligen Stakeholder, nenne ich sie mal, sind sich der Gesamtsituation bewusst und so wie Sie es ja schildern. Ich glaube, das ist ja auch sinnvoll. Wenn ein Ingenieur, ein Planer möchte ja, dass sein Gebäude auch funktioniert und er möchte nicht alle 2 Jahre hingerufen werden, weil etwas nicht funktioniert.
Und die Kollegen sind auch eigentlich sehr dankbar, dass solche Themen wie eben Lüftung und Nutzerverhalten und raumklimatische Eigenschaften von Materialien, dass die wirklich besprochen werden, weil das vorher wesentlich weniger verknüpft wurde oder durch unsere Untersuchung sehr stark miteinander verknüpft wird und sie sich eigentlich eher gesehen fühlen und eher als Teil der Lösung wahrnehmen, als jetzt irgendwie in einer Zeit, wo ich sage, okay, Lüftungstechnik interessiert mich nicht, die sollen irgendwie ihren Job machen, ich will die möglichst nicht sehen, bitte irgendwie alles gut verstecken und so. Ich habe das Gefühl, das ist also da, ich spüre da keinen starken Gegenwind, im Gegenteil, ich habe, wie gesagt, immer eher anregende Gespräche.
Ich habe ja eben schon eine Episode erzählt. Ich habe manchmal den Eindruck, jetzt etwas überspitzt formuliert, ein Gebäude funktioniert so lange, bis es in Nutzung geht und bis irgendjemand es bewohnt oder auf der Arbeit es belebt und dann fängt er an, komische Sachen zu machen. Reißt Fenster auf, wenn es nicht soll, dreht die Heizung hoch oder runter, lässt sie am Wochenende durchballern, wo man es manchmal manuell runterregulieren muss. Wie stehen, jetzt allgemeinere Frage, nicht ganz ernst gemeint, aber mit einem ernsten Hintergrund, stehen Sie als Architekt zum späteren Nutzer des Gebäudes?
Ja, also wenn ich den Valomat benutze, obwohl ich mich eigentlich eher ins linke Spektrum einsortiere, ist auch die FDP manchmal relativ weit oben. Ich habe also da scheinbar so einen Zug zum Liberalen an der Stelle. Ich bin schon der Meinung, dass eigentlich jeder Bewohner grundsätzlich in seiner Wohnung das machen sollte, was er gern möchte und nicht, was ihm eben zum Beispiel, also wenn ich jetzt den Mietern eine Betriebsanleitung für ihr Gebäude austeile, dann erwarte ich ja auch, dass sie sich an das, was da drin steht, auch entsprechend halten. Das könnte man ja auch als eine Bevormundung wahrnehmen und ich würde das den Leuten auch gar nicht übel nehmen, wenn sie das so sehen. Und in der Wissenschaft wird häufig in diesem Zusammenhang dann von einem Performance Gap gesprochen. Das ist also jetzt ein englischer Begriff, der einfach nur beschreiben soll. Ich habe vorher Nutzerverhalten angenommen, habe daraufhin meine Technik ausgelegt, habe Berechnungen durchgeführt, wie das Gebäude dann am Ende funktioniert. Also ist es schön kühl im Sommer, verbraucht es eine bestimmte Menge Energie und stelle dann eben in der Performance fest, dass es da eine Lücke klafft. Also ich brauche zum Beispiel mehr Energie im Winter oder überhaupt übers Jahr. Und dann sagt man eben daran, ist vor allem der Nutzer schuld. Die Literatur sagt, es liegt teilweise auch daran, dass vielleicht die Technik nicht hundertprozentig funktioniert. Also so verschiedene Effekte, die sich überlagern. Und ich hatte letztens aber auch da mal wieder ein paar Berichte zu gelesen und da hat jemand den Spieß umgedreht. Das fand ich eigentlich ganz interessant und hat gesagt, es ist eigentlich kein Performance Gap, sondern es ist ein Performance Prediction Gap. Das heißt, wir als Planerinnen und Planer sind nicht gut genug in der Lage, vorauszusehen, was die Leute so alles anstellen in den Gebäuden und sind deshalb dabei, ständig Gebäude zu designen, die dann hinterher für die Nutzung eigentlich nur gut bis schlecht geeignet sind. Und deshalb würde ich sagen, wir müssen eigentlich den Spieß rumdrehen und nicht sagen, der Nutzer muss sich jetzt sparsam verhalten, sondern wir müssten eher sagen, wie können wir Gebäude bauen, die auch in dieser Bandbreite des zu erwartenden Nutzerverhaltens immer noch eine gute Performance bringen. Und ich glaube, dass das erstmal eine gute Grundvoraussetzung wäre, dass man dann hinterher vielleicht mit besonders verschwenderischen Bewohnern und Nachbarn und so irgendwie nochmal ins Gespräch geht, das finde ich ist ja auch angebracht. Aber jetzt so eine quasi die Schuld für dieses Performance Gap jetzt einfach nur auf die Nutzer abzuwälzen, ist aus meiner Sicht auch nicht zielführend.
Ja,
Und keine gute Lösungsstrategie, um es mal
ja,
so zu
und
formulieren.
ich finde, das ist auch wirklich ein interessanter Gedanke. Und es ist ja, es wäre ja sehr einfach. Das ist ja immer das Einfachste, wenn man sagt, der andere ist schuld. Und in dem Falle, ne, aus Ihrer Brille ist es dann der Nutzer. Aber das, was Sie da gelesen haben, dass das rumgedreht wird und auch die Verantwortung wieder ein Stück weit zurück zu den Planerinnen und Planern geschoben wird, ist da auch ein sehr interessanter Ansatz. Wird es in 5 Jahren, was ist Ihr Ziel? Wird in 5 Jahren in ganz Deutschland nach dem Einfach-Bauen-Prinzip gebaut?
Also unser Ziel ist erstmal, gute Pilotprojekte, gute Beispielprojekte zu schaffen. Auf diesem Weg natürlich auch uns ein Netzwerk zu erschließen an Bauherren, Firmen, Planerinnen und Planern, die eben mit uns zusammen dann in die Breite auch weiterarbeiten. Das ist unser Ziel. Und natürlich eben, wie jetzt zum Beispiel in so einem Podcast, auch die Informationen zu streuen, in der Hoffnung, dass das Anklang findet. Ob das jetzt bei den Kolleginnen und Kollegen, bei der Bauherrenschaft, ob das da entsprechend resoniert und die sagen, wir wollen das jetzt auch probieren, das wird sich zeigen. Also wir erfahren dann sehr großen Zuspruch und haben viele Projekte jetzt, die schon angeschoben sind. Also ich plane zum Beispiel gerade einen Kindergarten mit dieser Strategie einfach bauen. Wir machen gerade für Studierendengruppen eine Fabrikhalle aus Holz. Also es gibt so verschiedene Projekte, wo wir auch im Neubau das auch erweitern, von dem Wohnungsbau auch auf andere Bautypologien, diese Strategie dann in die Richtung weiterentwickeln. Und also da gibt es eine Entwicklung, dass wir jetzt auch nicht nur im Wohnungsbau, sondern auch in anderen Gebäuden noch einfacher bauen können. Und ein anderes Feld, was wir uns gerade erschließen, ist auch mehr Leben einzusetzen in Gebäuden. Und der dritte Bereich, in dem sich das gerade weiterentwickelt, ist das Thema einfach umbauen. Also wir versuchen jetzt das, was wir jetzt für den Neubau einmal durchexerziert haben, eben auch in den Bestandsgebäuden im Wohnungsbau.
Ich glaube, Sie haben sehr viele und sehr gute Hinweise gegeben an alle, die sich Gedanken machen, wie sinnvoll gebaut und geplant werden sollte. Das sind Dinge, die man in den Shownotes später auch nachlesen kann. Die wichtigen 6 Punkte, die Sie genannt haben, wenn man die einhält, ist schon viel getan. Das findet sich in Ihrem Leitfaden und ich glaube, wenn man den beherzigt, ist man schon sehr smart unterwegs. Und nun, Herr Jammer, eine Frage, die ich allen meinen Gästen in dieser Staffel stelle. Herr Jammer, lassen Sie uns in die Zukunft schauen, in das Jahr 2040. Was wünschen Sie sich, was dann beim Bauen sich im Vergleich zu heute geändert hat?
Also ich denke, also in meinem 2040 werden Bestandsgebäude selten weggerissen, sondern meistens eigentlich weiterverwendet und umgebaut und erweitert. Wir bauen, wenn wir dann neu bauen, Gebäude, die ganz nutzungsoffen sind, also die können als Wohnungsbau oder als Geschäftsgebäude oder als Produktionsgebäude genutzt werden. Die haben eine ganz einfache, schöne Struktur. Es gibt Materialien, aus denen die gebaut sind, die sind alterungsfähig und angenehm anzuschauen und sehen auch noch in 50 Jahren richtig gut aus. Und wir bauen einfach das, was wir Schönes in Deutschland an Architektur haben, bauen wir einfach weiter und nutzen das, was wir schon haben, intensiv.
Ein sehr gutes Schlusswort, Herr Jammer. Ich danke Ihnen sehr und wünsche Ihnen noch alles Gute beim Projekt Einfaches Bauen.
Vielen Dank. Danke für die Einladung.
Das war's für heute. Ich freue mich, wenn Sie den Podcast mit möglichst 5 Sternen bewerten, wenn Sie ihn sogar abonnieren und mir gerne auch ein Feedback schreiben. Links zum Gesprächspartner oder zu erwähnten Institutionen finden Sie in den Shownotes.